Wichtige Ereignisse bekommen meistens so große Schlagzeilen. Zeitungen berichten seitenweise von Dingen, die geschehen sind. Und das nicht nur hier in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Ich meine, was ist gerade das größte Thema, was uns beschäftigt? Ich denke, es vergeht kein Tag, an dem wir nichts von Corona hören. Wirklich jede Nachrichten sind davon voll. Ich meine, wenn wir nur mal ein Video anschauen wollen, ein Katzenvideo auf YouTube, dann wird uns so viele Videos vorgeschlagen über Corona. Ich denke nicht nur, weil ich einige angeschaut habe und irgendein Algorithmus läuft, sondern weil jede Nachrichten, jede Plattform uns informieren will, wie ist der Stand der Lage. Doch lasst uns mal überlegen, was so große Ereignisse vor der Zeit, vor Corona, die Menschen beschäftigt hat. Vielleicht denkst du an das Jahr 2014, es war ein schönes Jahr, als Deutschland die Fußball-Weltmeisterschaft gewonnen hat, verdient natürlich, und auch hier drehten sich alles darum. Oder 2011, das Tsunami-Unglück in Japan mit dem beschädigten Atomkraftwerk. Viele Menschen denken immer noch, wenn sie gefragt werden an große Ereignisse, an die beiden Flugzeuge, die in das World Trade Center in Amerika geflogen sind am 11. September 2001. Solche Nachrichten erschüttern die ganze Welt. Und so wird in den verschiedensten Ländern über dieses Ereignis berichtet, auch wenn es so weit entfernt ist. In unserem Predigttext heute, in 1. Samuel 25, haben wir auch ein großes Ereignis. Wir lesen es in Vers 1. 1. Samuel Buch, Kapitel 25, Vers 1, in der Gemeindebibel, die Seite 366. Und Samuel starb, und ganz Israel versammelte sich und klagte um ihn und begrub ihn bei seinem Haus in Rama. Dieser erste Vers leitet dieses traurige Kapitel ein. Ein Prophet, ein Richter, Samuel ist gestorben. Doch was hier ziemlich merkwürdig ist, dass der Autor nur einen einzigen Vers gebraucht, um dieses Ereignis uns mitzuteilen. Wir hätten wahrscheinlich Schlagzeilen erwartet. Jede Nachricht sollte voll davon sein. Viele Verse, die darüber berichten, wie die letzten Tage von Samuel war. Wie hat er gelebt? Wie ist er gestorben? Doch nur ein einziger Vers. Ich meine, das Buch, das wir gerade durchgehen, nicht jeder von uns, der lesen kann, kann ja mal oben schauen. Dort steht 1. Samuel. Das Buch trägt seinen Namen und er nimmt eine wichtige Rolle in diesem Samuel-Buch ein. Ich denke, jeder, der von Anfang an dabei war, als wir mit Samuel, mit dem 1. Samuel-Buch begonnen haben, wie er das Wort Gottes, dem Volk Gottes, also Israel, das Wort Gottes gepredigt hat, wie er als Richter über das Volk Gottes gerichtet hat, wie er für das Volk Gottes gebetet hat, wie er den ersten König Israels eingesetzt hat. Und das Volk hatte nicht eine einzige Klage. Als Samuel sein Richteramt niederlegt und darum fragt, bringt vor mir eure Anklage. Was habe ich gegen euch getan? Wo habe ich euch übervorteilt? Lesen wir im 1. Samuel-Buch. So wird nicht eine einzige Anklage vorgebracht. Sie fanden nichts. Und dieser Mann stirbt und nur ein einziger Vers über ihn. Und so kommt natürlich die Frage, warum? War er verworfen? War Samuel jetzt unwichtig wegen dem König Saul, den sie hatten? War er vielleicht ein Staatsfeind, weil er David gesalbt hat und ihn auch unterstützt hat? All diese Fragen können wir mit Nein beantworten. Samuel war ein Mann des Gebets, ein Mann, der immer auf Gott gezeigt hat. Er wusste, dass er nicht wichtig war für das Volk, sondern Gott war wichtig für das Volk. Es ist Gottes Volk, es ist Gottes Geschichte. Und deswegen können wir annehmen, dass der Autor, der hier schreibt, Samuel gut kannte und deswegen nur einen einzigen Vers benutzt, um die Situation zu beschreiben. Denn es geht nicht in der Geschichte Gottes nur um Samuel, sondern die Geschichte geht jetzt weiter, und zwar mit David als Mann nach dem Herzen Gottes. Und das werden wir auch heute tun. Wir werden weitergehen in unserer Predigtreihe. Und wenn du es noch nicht aufgeschlagen hast, dann schlag mit mir auf das 1. Samuel Buch, Kapitel 25. Ich werde es nicht mehr lesen, Peter hat schon der Schriftlesung gemacht, den langen Text. Wir werden aber einzelne Verse uns anschauen in den Abschnitten, zu denen wir kommen. Deswegen schlag mit mir gemeinsam auf 1. Samuel 25. Die Seite 366 oder 65 angefangen und weiter in unserer Gemeindebibel. Das ganze Thema, um das sich dieses lange Kapitel gedreht, habe ich als Gott ist gnädig geschrieben. Gott ist gnädig, das ist das, was wir in diesem Abschnitt sehen, der sehr lang ist. Und wie Gott gnädig ist, zeigt uns der Autor an drei Punkten, die wir heute betrachten. Drei Punkte, wie Gott gnädig ist. Und der erste Punkt, wir kommen gleich zu ihm, ist: Seine Wahrheit gilt immer. Das ist die erste Gnade, die wir aus dem Predigttext sehen. Gottes Wahrheit gilt immer, auch wenn die Situation sich ändert. Und das ist etwas, was David lernt in diesen Versen. Und zwar in dem ersten Abschnitt von Vers 1 bis 13 oder von Vers 2 bis 13, weil die Einleitung ja Samuels Tod ist. Manche Kommentatoren nehmen an, dass David und Saul sich auf der Beerdigung von Samuel getroffen haben. Sie gehen davon aus, weil Samuel beide gesalbt hat, weil für beide Personen Samuel eine wichtige Bezugsperson war, dass sich beide dort getroffen haben und eine Art Friedenspakt während der Zeit der Beerdigung geschlossen haben. Leider lesen wir nichts darüber, das sind nur Annahmen. Wir lesen nichts darüber und das ist auch nicht, worum es in diesem Abschnitt geht. Wie gesagt, die Beerdigung von Samuel hat nur einen einzigen Vers und dann lesen wir, das Volk hat sich versammelt und getrauert und mehr nicht. Es scheint aber trotzdem so, dass David eine Art Pause hat vor Saul seinen Angriffen. Denn das ganze Kapitel, das wir heute betrachten, da wird Saul nicht mal erwähnt. Und es kommen zwei neue Charaktere, die namentlich genannt werden, in die Geschichte oder in das Leben von David. Auch wenn in diesem 1. Samuel-Buch wir das Buch eigentlich auf drei Hauptcharaktere oder Hauptfiguren ausmachen können, und zwar Samuel selbst, Saul, der erste König Israels, und David, der erwählte König Israels nach dem Herzen Gottes, das sind die Hauptfiguren, sehen wir trotzdem in der Geschichte im Samuelbuch auch andere Personen, die Gott gebraucht, um sein Volk zu führen und auch um an David auch seine Gnadenerweise zu erweisen, ihn zu stärken, zum Beispiel durch Jonathan, den Sohn Sauls, oder auch hier durch Abigail, die wir kennenlernen. In den Vers 2 und 3 wird uns ein Mann vorgestellt. Und der Autor beginnt erstmal mit der Beschreibung vom Mann. Er sagt, der sehr reich ist. Und weil er mit dieser Beschreibung beginnt, können wir eigentlich davon ausgehen, weil sein Name auch später folgt, dass der Autor hier eine Andeutung macht, dass diesem Mann etwas wichtig ist, nämlich sein Reichtum. So wird er nämlich beschrieben, ein Mann, der reich ist und dessen Name ist Nabal. Wir bekommen aber auch eine Beschreibung von seiner Frau. Wir lesen in den Vers 2 und 3, dass Abigail einen klaren Verstand hat. Und damit meint der Autor, dass sie klug ist. Sie ist eine sehr kluge Frau. Und der Autor sagt auch noch, sie ist eine sehr schöne Frau. Bei der Beschreibung kommt ihr Mann Nabal natürlich nicht so gut weg wie sie. Am Ende berichtet er uns, dass Nabal roh und boshaft in seinem Tun ist. Und auch wenn wir weiter in dem Text spicken oder uns daran erinnern, was Peter uns gelesen hat, in den Versen 25, also zu der Beschreibung, die uns der Autor gibt über Nabal, dass er roh und boshaft in seinem Tun ist, beschreibt auch Abigail, seine Frau, ihn in Vers 25 von unserem Predigttext. Sie sagt dort, 1. Samuel 25, 25, mein Herr, achte doch nicht auf diesen Mann Belials, den Nabal, denn er ist, wie sein Name heißt. In der Schlachtübersetzung steht nah, aber eigentlich in der Elberfelder steht Tor, also ein Torer. Eigentlich können wir sagen ein Dummkopf. Sein Name heißt Dummkopf und er ist auch dumm, wenn man es so einfach ausdrücken kann. Ich aber, deine Magd, habe den Burschen meines Herrn, die du gesandt hast, nicht gesehen. Ich denke, dass kein Ehemann von seiner Frau so beschrieben werden möchte. Ich denke generell, dass keiner so beschrieben werden möchte, jemand, der dumm ist. Also, dein Name ist dumm und du bist dumm. Das ist keine schöne Beschreibung, aber das passt zu dem Bild, das uns der Autor auch am Anfang gibt. Und wir können die Zeit damit verbringen, jetzt eine Personenstudie zu machen über das Ehepaar. Wir können Nabal auf der einen Seite sehen, wie er dumm ist, töricht handelt, wie er roh ist, boshaft in seinem Tun. Oder Abigail im Vergleich, seine Frau, die klug ist, die schön aussieht, die auch nach ihrer Klugheit handelt, indem sie David anders begegnet, wie Nabal ihm begegnet ist. Doch das ist nicht der Hauptpunkt, warum uns der Autor diese Person zeigt. Es geht nämlich um die Gnade Gottes. Und darum wollen wir uns auch um die Gnade Gottes beschäftigen. Ich meine, du kannst auch für dich die Zeit nehmen, diese Woche die Person mal zu studieren. Es gibt auch einige Bücher über zum Beispiel Abigail als Frau, die beschrieben wird. Und dieser Nabal, der uns jetzt vorgestellt wird, der lässt seine Schafe scheren. Und das bedeutet, in der damaligen Zeit und gerade auch in Anbetracht dieser Menge an Schafe, die er hat, ein riesengroßes Fest. Ein Fest für die Familie, ein Fest für die Knechte und eigentlich das ganze Dorf oder den Ort, an dem diese Familie gelebt hat. Und David bekommt nun von dieser Situation mit. Wenn wir aber David betrachten, dann lesen wir, oder wenn wir den Text betrachten, dann lesen wir keine Veränderung in der Situation von David. Auch wenn es so scheint, als ob Saul ihn nicht mehr jagt, doch er ist immer noch auf der Flucht. Das heißt, er hatte immer noch keinen Ort gefunden, wo er jetzt sein Haus bauen kann, wo er seine Familienplanung weiter ausführen kann. Wir lesen, dass er in der Wüste ist, ohne ein Zuhause. Mit Menschen, die von der Gesellschaft nicht gewollt sind. Und er ist immer noch ohne Einkommen oder ohne Nahrung unterwegs. Also er hat keine Schafherde oder sonstigen Reichtum, den er benutzen kann, um sich und seine Männer zu ernähren. Deswegen können wir annehmen, dass David eben verschiedene Aufgaben übernommen hat. Zum Beispiel als Schutzwache bei dieser Schafherde von Nabal. Wir lesen 3000 Schafe. Und ich denke, jemand, der eine solche große Menge besitzt, in der Wüste, wo verschiedene wilde Tiere, wo Räuber und sonstige Gefahren auf die Hirten und die Schafe waren, ist für jede Hilfe dankbar, die er bekommt von den Menschen um sie herum. Und so ist David mit seinen 600 Mann als zusätzliche Hirten oder Bodyguards unterwegs, um diese Schafe zu beschützen. Und wahrscheinlich hat David auch angenommen, dass wenn er seine Hilfe jemandem anbietet oder jemandem hilft, dass auch er dann Hilfe bekommt, wenn er sie braucht. Und deswegen verlangt David nicht nach einem Lohn für den Dienst bei der Schafe, weil er hat auch nichts ausgehandelt mit Nabal. Wir sehen nichts von irgendeinem Vertrag, von irgendeinem Bund, den sie geschlossen haben, sondern er hilft freiwillig, um auch freiwillig etwas zu bekommen. Was genau David mit seinen Männern gemacht hat, lesen wir in Vers 7 unseres Predigttextes, aber auch in den Versen 15 bis 16. Und so kommt David an die Situation, wo er natürlich wieder was braucht zu essen für seine Männer. Und so schickt er seine Burschen los. Sie sollen zu Nabal gehen und sie sollen ihm etwas bitten, was seine Hand ihm geben soll. Sie haben keinen Preis ausgemacht, deswegen bittet er einfach um irgendeine Gnadengabe. Bei Nabal angekommen, sprechen diese Burschen genau das aus, was David ihnen sagt. Und zwar, sie sollen ihn mit dem Friedensgruß, mit Shalom grüßen. Nicht nur ihn, sondern auch seine Familie. Nicht nur seine Familie, sondern auch sein Hab und Gut. Jedem von uns, der den Text liest, der in den Versen ist, dem soll klar sein, David hat die Absicht, in Frieden zu kommen. Er sagt, Frieden dir, Frieden deiner Familie, Frieden deinem Hab und Gut. Mit all dem, was du jetzt gehört hast, denke ich, dass jeder überrascht ist von der Reaktion, die Nabal nun hat auf die Bitte von den Burschen Davids, ihm was zu geben. Er sagt in Vers 10 bis 11, lass uns gemeinsam schauen, in Versen 10 bis 11 in seinem Predigttext sagt er, wer ist David und wer ist der Sohn Isais? Heutzutage gibt es immer mehr Knechte, die ihren Herren davonlaufen. Sollte ich mein Brot und mein Wasser nehmen und mein Fleisch, das ich für meine Schere geschlachtet habe, und es Leuten geben, von denen ich nicht weiß, woher sie sind? Ich denke, wenn wir diese zwei Verse betrachten, dann können wir sehr stark davon ausgehen, dass Nabal ganz genau wusste, wer David ist. Dass er wusste, dass er auf der Flucht vor Saul ist, also ein entlaufener Knecht, so nennt er ihn. Er kennt auch seinen Vater Isai. Also David ist kein Unbekannter für Nabal. Und wir können auch davon ausgehen, aufgrund der Reaktion, die wir hier sehen, wessen Seite Nabal nun einnimmt. Wir haben auf der einen Seite die Seite Davids oder die Seite Sauls. Und wir können uns eigentlich, wenn wir nicht wüssten, dass Nabal diesen Satz gesagt hat, sehr gut vorstellen, dass genauso Saul das sagen würde über David. Und damit du in der Beschreibung von Nabal das Bild noch vervollständigen kannst, achte auf den Vers 11, wie Nabal sich hier ausdrückt. Er sagt hier im Vers 11, mein Brot. Er sagt hier, mein Wasser, mein Fleisch. Alles dreht sich bei Nabal nur um Nabal. Und die Reaktion von David ist, dass er sich mit seinen Männern aufmacht, bewaffnet, 400 Mann und genauso auch er mit dem Schwert. Und ich denke, viele sympathisieren mit der Reaktion von David viel mehr als mit der von Nabal. David kam im Frieden und nun macht er sich auf mit 400 weiteren bewaffneten Kriegern. Und ich denke, jeder von uns ist schlau genug, um zu verstehen, dass 400 bewaffnete Männer, wenn sie ausziehen, dann gehen sie nicht zu einer Tomatenernte. Auch wenn wir erst in Vers 22 erfahren, was sie vorhaben, ist uns hier eigentlich schon klar, was David eigentlich mit seinen bewaffneten Männern will. Wir lesen nämlich in den Versen 22, dass David sagt, er will jedes männliche Wesen von Nabal umbringen. So lesen wir zumindest in der Luther-Übersetzung. Die Schlachter-Übersetzung heißt, jeder, der an die Wand pisst. Und das ist ein bisschen zum Schmunzeln, es wird zweimal erwähnt, aber es soll deutlich sein, jedes männliche Wesen wird umgebracht. David ist auf Vergeltung aus. Er hat was Gutes dem Nabal angetan, aber nun bekommt er was Böses von ihm und deswegen möchte er Vergeltung. Doch die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, hat David das Recht, Vergeltung zu üben? Hatte irgendeine biblische Grundlage von Gott, hier seine Vergeltung zu üben? Wenn wir den ganzen Text anschauen, dann sehen wir nichts von einem Vertrag, den David mit Nabal ausgemacht hat. Wir sehen nichts von irgendeiner Abmachung, die sie getroffen haben, gegen die Nabal verstoßen hat. Und deswegen können wir ganz klar sagen, nein, David hat kein Recht, Vergeltung zu üben. David ist auf dem Weg, um zu sündigen, um sich zu rächen, um Rache zu begehen, die nicht richtig ist. David stellt sich hier als Ankläger, aber auch gleichzeitig als Richter dar und er will sein Gericht ausführen. Doch er hat keine Grundlage dazu. Denn sie haben nichts ausgemacht, sie haben nichts ausgehandelt, auf Grundlage dessen er Nabal anklagen kann. Wir sehen an David seiner Reaktion, dass er vergessen hat, dass Gott seine Wahrheit, die er im letzten Kapitel auf Saul angewandt hat, auch auf diese Situation anwenden kann. David hat in 1. Samuel 24 seine Knechte zurückgehalten, den König Saul zu töten. Er hat zwar etwas von seinem Zipfel abgeschnitten, hat ein schlechtes Gewissen bekommen und seine Knechte sagen, hier, du hast die Möglichkeit. Das ist die Gelegenheit, die Gott dir gibt. Doch David überlässt den Fall Gott. Wir lesen oder haben es gelesen das letzte Mal, Aber ihr könnt auch eine Seite zurückblättern in 1. Samuel 24, Vers 13. Kannst du lesen? 1. Samuel 24, Vers 13. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir, also zwischen ihm und Saul. Und der Herr räche mich an dir, aber meine Hand soll nicht über dir sein. Es ist eine ähnliche Situation. Saul will dem David was Böses, er will ihn umbringen. Ich meine, es ist etwas viel Schlimmeres, als eigentlich Nabal ihm will. Nabal will ihm einfach nur nichts geben. Saul will ihm aber sogar was nehmen, und zwar sein Leben. Und da vertraut David auf Gott, dass er sein Richter sein wird. Doch in dieser Situation, ich meine, wir haben andere Personen, andere Situationen, scheint David die Wahrheit von Gott als seinem Rächer vergessen zu haben. Aber trotzdem ist diese Wahrheit gültig. Das ist die Gnade, die Gott David zeigt. Denn Gott ändert sein Wort nicht, auch wenn die Situation sich ändert. Viele Christen oder wir im Leben haben viele Fragen und viele Entscheidungen, die wir treffen müssen. Ich meine, wir wissen, okay, wir dürfen nicht klauen. Das lesen wir in der Bibel. Aber etwas nehmen, was einfach hier so rumsteht, was sowieso keiner braucht, wo keinem auffällt, aber irgendjemand hat dafür bezahlt. Oder die Situation, in der wir gerade leben, die ganze Pandemie. Der Gedanke, ja, sowas gab es noch nicht in der Bibel. Wie müssen wir jetzt damit umgehen? Was sagt die Bibel dazu? Auch wenn Situationen sich ändern in unserem Leben, so ändert sich Gott nicht. Und sein Wort und seine Wahrheit gilt auch heute noch, wie sie damals gegolten hat. Und so lesen wir zum Beispiel, der Apostel Paulus schreibt uns im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 19, Römerbrief, Kapitel 12, Vers 19, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Und das ist nicht eine Bibelstelle, die nur im Neuen Testament gilt oder ab dem Neuen Testament gilt. Wenn wir aufmerksam sind, dann sagt Paulus dort, es steht geschrieben. Und er bezieht sich auf eine Bibelstelle im Alten Testament, nämlich auf 5. Buch Mose, Kapitel 32, Vers 35. Da zitiert er es raus, wo Gott sagt, mein ist die Rache. Und diese Bibelstelle war dem David bekannt, denn er hat genauso gehandelt ein Kapitel vorher, in 1. Samuel 24. Aber in dieser Situation braucht David eine Erinnerung. Und das bringt uns zum nächsten Punkt, warum Gott gnädig ist. Gott ist gnädig, weil er uns immer führt. Das ist die Verse 14 bis 31. Gott ist gnädig, weil er uns immer führt. Wichtig in diesem Abschnitt von dem Vers 14 bis 31 ist für dich, dass überall, wo uns der Autor Herr ganz normal schreibt, also nur das H groß und die anderen Buchstaben klein, bezieht sich das immer auf David. Also wir sehen es gerade in der Rede von Abigail, die eben einmal Gott erwähnt und dann wird das Herr groß geschrieben, also war komplett groß, und einmal es auf David bezieht und dann ist das Herr ganz normal geschrieben, damit ihr das versteht, wer wann gemeint ist. Und in diesem Abschnitt von Vers 14 bis 31 wird nun der Scheinwerfer von David und Nabal auf Abigail gelenkt. Sie steht nun im Zentrum dieser Geschichte und es wird ihr Handeln nun betrachtet. In diesem ganzen Abschnitt, 14 bis 31 eigentlich, kann die Frage hochkommen, wer hat David gestoppt vor dieser Sünde, vor dieser Blutschuld? Und der Text macht uns klar, dass es Gott war. Doch genauso sehen wir auch die Wahrheit, dass Gott nicht im Vakuum handelt. Gott gebraucht Abigail als Werkzeug, um David vor der Sünde zu bewahren, um David zurückzuhalten. Es wird nämlich viermal in diesem Abschnitt erwähnt, wie Gott seine Gnade David offenbart, indem er ihn zurückhält zu sündigen. In Vers 26, in unserem Predigttext lesen wir, 1. Samuel 25, 26, nun aber, mein Herr, so wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, der Herr hat dich daran gehindert zu kommen, um Blut zu vergießen und dir mit eigener Hand zu helfen. Das spricht hier Abigail. Vers 33, Und gesegnet sei der Verstand, hier spricht David, und gesegnet seist du, dass du mich heute davon zurückgehalten hast, in Blutschuld zu geraten und mir mit eigener Hand zu helfen. Vers 34, denn so wahr der Herr lebt, der Gott Israels, der mich daran gehindert hat, dir Böses zu tun, hier spricht David. Und Vers 39, als nun David hörte, dass Nabal tot war, sprach er, gelobt sei der Herr, der meine Schmach an Nabal gerecht und sein Knecht vor Unrecht abgehalten hat. Ein Kapitel vorher, in 1. Samuel 24, hat David abgelehnt, die Sache mit Saul in seine eigene Hand zu nehmen, also ein Gerichtsurteil auszuführen an den Gesalbten des Königs, also an den Gesalbten Saul. Er hat die Rache Gott überlassen. Doch hier ist er bereit, mit seinen Männern die Vergeltung an Nabal und seine Männer zu suchen. David war wie eine Mauer, lesen wir, schreibt uns der Bursche, um die Hirten und um die Schafe Nabals. Das heißt, eine Mauer ist ein Schutz. Er hat sie beschützt vor verschiedenen Angriffen. Und dieser Bursche erzählt genau das, was David alles seinen Knechten, den Hirten und auch Nabal angetan hat. Doch bei der Bitte, um etwas zu bekommen, hat ihn Nabal abgewiesen. Doch hier sehen wir nun den Vergleich oder den Kontrast mit dem Handeln von Abigail. Und wenn wir uns diesen Abschnitt anschauen, die Verse 14 gerade bis 27, dann wissen wir, warum der Autor die Frau am Anfang als eine kluge Frau einstuft oder beschreibt. Ich meine, gleich nachdem der Bursche ihr berichtet hat, was los war, wartete sie nicht und überlegte sich, was soll sie denn jetzt machen mit der ganzen Situation, die ja angespannt ist. Und sie hat sich auch nicht gesagt, ach komm, ich lasse erstmal Gras über die Sache wachsen, dass es nicht so groß wird. Und wenn die Zeit dann gekommen ist, dann würde ich David vielleicht ein kleines Brot schicken, damit ich mich entschuldige für das Verhalten meines Mannes. Wir lesen Vers 18, da eilte Abigail und nahm 200 Brot und 2 Schläuche Wein und 5 zubereitete Schafe und 5 Schäfel gedörrtes Korn und 100 Rosinenkuchen und 200 Feigenkuchen und lud sie auf die Esel. Wir wissen, dass Abigail von dieser Tat ihrem Mann nichts erzählt hat. Wir sehen es in Vers 19. Doch trotzdem kommt doch die Frage hoch, warum hat Nabal es nicht mitbekommen? Ich meine, die Portionen, die sind nicht gerade klein, dass die unbemerkt verschwinden. 200 Brote, 2 Schläuche Wein, 5 zubereitete Schafe, also sie waren schon fertig zubereitet. 100 Rosinenkuchen, 200 Feigenkuchen. Ich finde, das sind keine kleinen Portionen, die unbemerkt verschwinden. Ich meine, wenn jemand etwas unbemerkt verschwinden lassen will, dann nimmt er eher kleine Dinge, lässt sich viel mehr Zeit zwischen den Dingen, die er dann nimmt, dass es nicht so auffällt. Und bevor ich euch eine Geschichte erzähle, muss ich natürlich sagen, Kinder, macht das bitte nicht nach. Denn als ich ein Kind war, habe ich Süßigkeiten von meinen Eltern genommen. Ich sage es mal freundlich, eigentlich habe ich sie geklaut. Das ist nicht etwas, auf was ich stolz bin. Doch es gab Dinge, auf die ich geachtet habe, wenn ich das gemacht habe. Deswegen sage ich nicht nachmachen. Ein Punkt war, mach niemals die Packung auf. Weil wenn die Eltern es mitbekommen, dann fragen sie dich, wer hat die Süßigkeiten aufgemacht? Und dann musst du antworten. Ein weiterer Punkt war, nimm niemals das letzte Stück. Weil sonst hast du die Packung leer gemacht. Und auf die Frage, wer hat die Packung leer gemacht, musst du antworten. Natürlich ist Diebstahl eine Sünde, das habe ich ja einleitend gesagt. Und ich weiß nicht, warum ich da unterschieden habe zwischen Diebstahl und die Lüge, wo ich dann doch nicht lügen konnte. Aber so geht man vor, wenn man etwas unbemerkt verschwinden lassen will. Man macht es leise, man nimmt immer ein bisschen weniger, wenig. Doch Abigail macht hier das. Sie macht es nicht so. Sie ist nicht unauffällig und trotzdem bekommt ihr Mann nichts davon mit. Und das eigentlich deutet darauf hin, dass das Fest, das Nabal hier geplant hat, so groß war, dass eine solche Menge unbemerkt verschwinden konnte. Und Abigail macht das eigentlich wie Jakob, als er sich bereit macht auf die Begegnung mit seinem Bruder Esau in 1. Mose 32. Sie schickt die Burschen mit dem Essen los und reitet auf dem Esel dann danach. Abigail ist schlau und schön, sagt uns der Autor, aber als sie David trifft, ist sie nicht auf ihrem hohen Ross unterwegs. Gleich als sie ihn sieht, springt sie von ihrem Esel auf, geht auf die Knie und verneigt sich vor David. Und diese Situation ist uns bekannt. Ich meine, David hat es schon gemacht, als er von Saul im letzten Kapitel vom Gewand ein Zipfel abgeschnitten hat, verneigt er sich auch, als er Saul anspricht. Es ist ein Zeichen des Respekts. Und genauso zeigt auch Abigail, dass sie David respektiert. Und auch in diesem Abschnitt sehen wir, wie gnädig Gott ist, weil er durch Abigail den David davon abhält zu sündigen. Also Gott führt David. Er ist immer bei ihm. Sie ist ein Werkzeug Gottes, um David vor der Blutschuld zu bewahren und ihm zu zeigen, dass Gott ihn daran hindert, seine Vergeltung zu suchen und dadurch in die Fußstapfen Sauls zu kommen. Wenn wir an die traurige Geschichte denken, dass Saul die Prophetensöhne oder die Propheten in Nob umbringen lassen hat durch Doeg, den Edomiter, und Gott hat ihn nicht daran gehindert. Wir haben es damals betrachtet, es war auch ein Zeichen des Gerichts über Eli und seine Söhne. Aber hier hindert Gott David daran, ein Mann nach dem Herzen Gottes, die Sünde zu begehen, die Saul damals begonnen hat mit seiner Blutschuld über die Propheten. Und hier sehen wir Gottes Vorsehung, wie er in seiner Gnade handelt und dem David davon abhält, zu sündigen. Ich meine, stell dir vor, wenn Abigail sich erstmal Urlaub genommen hätte. Ich meine, wir machen das oft, wenn schwierige Situationen anstehen, erstmal Urlaub nehmen. Und zu überlegen, was soll ich jetzt machen? Ich finde, es wäre zu spät. David sagt selbst in Vers 34, es wäre zu spät. Und vielleicht siehst du noch nicht die Verbindung, aber ich habe letztes Mal in 1. Samuel 24 gezeigt, dass 24, 25 und 26 in der Bibel ein ganzer Abschnitt sind. Wie der Käse, der auf der Pizza, der viele Käse auf der Pizza, muss ich sagen, alle Teile zusammenhält, so haben wir auch hier ein zentrales Thema in diesen drei Abschnitten, und zwar wie Gott in seiner Gnade alles führt. Und wir müssen da nicht erst bei Abigail anfangen, sondern wir können auch vorher schon gehen. Wir sehen zum Beispiel, wie Gott in seiner Vorsehung Saul mit seinem Knaben auf der Suche nach der Eselin zu Samuel führt. Ein Seher ist da, er kann ihm doch helfen, sagt der Bursche zu Samuel. Oder wir sehen Gottes Führung bei dem namenlosen Waffenträger, der Jonathan hilft bei der Schlacht gegen die Philister. Also er hat einen Namen, er ist uns nur nicht berichtet. Und auch hier sehen wir wieder ein Unbedeutender, ein Knecht, ein Bursche ohne Name, der alles mitbekommen hat, der sehr wahrscheinlich sogar unter den Hirten war, der erlebt hat, wie David und seine Männer ihn wie Soldaten beschützt haben, eine Mauer um sie waren. Und er berichtet auch die Reaktion von Nabal, der Abigail gegenüber. Und er kennt die Situation richtig. Er sagt auch hier, siehe, ein Unglück ist über uns beschlossen, es wird kommen. Und so bewahrte Gott durch diesen Burschen und durch Abigail als Werkzeug den David davor zu sündigen. Die Wahrheit, die wir in diesem Abschnitt sehen, dass Gott seine Kinder immer führt, bezieht sich nicht nur auf David als erwählten König Gottes. Die Wahrheit, dass Gott gnädig ist, sehen wir nicht nur im Jahre 1020 vor Christus. Diese Wahrheit ist genauso heute noch gültig. Gott gebraucht Menschen als Werkzeuge, um uns in seine Gnade zu führen. Ich meine, es können einfache Dinge sein, wie zum Beispiel, dass jemand in der Gemeinde für jemanden anders in der Gemeinde betet. Und er sagt ihm einfach, ich habe für dich diese Woche gebetet. Es kann dazu führen, dass diese Person merkt, sie ist nicht allein und überwindet die Einsamkeit. Oder jemand, der dich fragt, mit was kämpfst du gerade? Es kann die Person dazu führen, dass sie sich öffnet und um Hilfe bittet, weil sie gerade mit einer Sünde kämpft oder mit anderen Gedanken, die sie beschäftigen. Ich meine, oft haben wir, wenn wir jetzt an diese Beispiele denken, die Gedanken, solche Fragen sind doch privat. Ich meine, das geht mich doch gar nichts an. Aber im Gegenteil, die Bibel ermutigt uns, unsere Übertretung einander zu bekennen und füreinander zu beten. In Jakobus 5, Vers 16 lesen wir das. Gott gebraucht uns, ich sag mal unbedeutende Menschen, als Werkzeuge für seine Gemeinde. Und so hat er auch Abigail gebraucht und ihre Mission war erfolgreich. Und David, der eigentlich mit Frieden zu Nabal gekommen ist, wurde durch die Gnade Gottes und durch Abigails Handeln davon abgehalten, die Männer zu töten. Und jetzt spricht er den Frieden aus, den er eigentlich Nabal gesagt hat, nämlich seiner Frau Abigail. David wendet nun die Wahrheit, die er schon in 1. Samuel 24 wusste, auch hier wieder an, dass sie genauso hier gilt. Er überlässt nun diese Anklage seinem Richter Gott. Er bringt seinen Fall vor Gott und möchte selbst nicht mehr Richter, Ankläger und Henker sein. Und das bringt uns zum nächsten Punkt, denn David bekommt dadurch viel mehr, als er verdient. Das ist der dritte und letzte Abschnitt, den uns der Autor hier gibt, in den Versen 32 bis 44. Gott ist gnädig, weil er uns viel mehr schenkt, als wir verdienen. Gott ist gnädig zu uns, weil sein Wort immer gilt. Gott ist gnädig zu uns, weil er uns immer führt, so wie David. Und Gott gibt uns mehr, als wir verdienen. Sehr schnell können wir, wenn wir diesen Abschnitt betrachten, von Vers 32 bis 44, den wichtigen Punkt überlesen, den uns der Autor hier gibt. Nämlich die Tatsache, dass Abigail ihn nicht nur, den David nicht nur davon abhält zu sündigen, sondern ihn auch ermutigt. Sie gibt ihm eine Verheißung, dass er König über Israel wird. Sie stärkt ihn. In Vers 28 sagt sie, dass Gott dem David ein beständiges Haus bauen wird. In Vers 30 sagt sie, Gott wird David zum Fürst über Israel machen. Ich meine, gerade in David seiner Situation ist so eine Ermutigung wie der Trost für seine Seele, den er gebraucht hat. Es ist fast wie mit der Geschichte zwischen David und Jonathan, wo er gekommen ist, um Davids Hand zu stärken in dem Herrn. Diese Stärkung kam gerade zur richtigen Zeit. Ich meine, vielleicht hat sich David die Frage gestellt, als er überführt worden ist von dem Weg, auf den er gerade war, zu sündigen, hat er sich vielleicht gefragt, wie kann ich König über Israel werden, wenn ich bereit bin, so viele Männer umzubringen, nur weil sie mir etwas Böses vergolten haben auf das Gute hin. Und Abigail sichert ihm zu, du wirst König über Israel sein. Er bekommt eine Erfrischung für sein Herz, indem er eben daran erinnert wird, dass Gott genau das geplant hat. Gott wird es auch ausführen. Es ist nicht etwas, was bekannt war, dass David König sein wird. Es wussten eben nur Jonathan, weil er das schon gesagt hat. Auch Saul hat es im letzten Kapitel bestätigt. Und nun auch die dritte Person, die ihm sagt, dass er König wird, Abigail. David wusste also, diese Worte, die nicht öffentlich waren, waren Worte von Gott. Sie haben ihn ermutigt in seiner Situation und sie kamen zur richtigen Zeit, weil wir sehen, gleich im nächsten Kapitel geht die Geschichte mit Saul und David weiter. Und als Abigail nun zurückkommt von ihrer Reise, die sehr erfolgreich war, hält ihr Mann ein Mahl wie das Mahl eines Königs. Und vielleicht siehst du die Ironie hier nicht. Wir sehen David, der König, der töricht handelt, und Nabal, der Törichte, der speist wie ein König. Also irgendwas ist hier vertauscht. Und als Abigail ihm nun alles erzählt, als er nüchtern war, der Nabal, lesen wir Vers 37, dass er eine Art Herzinfarkt bekommt. So legen es die meisten Kommentatoren aus. Das passt, denke ich, auch am besten zu diesem ganzen Abschnitt. Es gibt noch die Annahme, dass Nabal einfach Abigail ignoriert hat. Er hat sie nicht mehr geachtet, ihr Herz war wie ein Stein. Doch das ist nicht, worum es hier geht, sondern Gott ist sogar gnädig zu ihm, drücke ich mal so aus, und 10 Tage später stirbt er oder schlägt Gott ihn mit dem Tod. Und Davids Reaktion ist, als David es hört, sprach er: Gelobt sei der Herr, der meine Schmach an Nabal gerecht und seinen Knecht von Unrecht abgehalten hat. Gott hat seine Rache an Nabal ausgeführt. Und das ist die Verheißung, die eigentlich schon Hannah, die Mutter Samuels, ganz am Anfang des Buches gegeben hat. In 1. Samuel 2, Vers 10, in ihrem Gebet, hat sie gesagt: Die Widersacher des Herrn werden zerschmettert werden, er wird über sie donnern im Himmel. Und das ist genau eingetroffen. Was dürfen wir heute mitnehmen aus diesem Predigttext? Du darfst wissen, dass Gott genauso gnädig zu uns ist, denn auch wir dürfen wissen, dass sein Wort unverändert ist. Dass seine Wahrheit gleich bleibt, dass sich sein Wort nicht ändert, dass seine Verheißung nicht ändert, dass er gleich bleibt. Und das ist, egal auf welche Situation du es anwendest, immer gleich. Auch wenn sich die Situation in deinem Leben ändern, Gott bleibt der Gleiche. Doch seine Gnade geht noch weiter, denn er bewahrt uns und führt uns auch durch alle Schwierigkeiten, die wir erleben als seine Kinder. Nicht nur die Schwierigkeiten, sondern genauso auch die einfachen Situationen. Er führt uns in Situationen, in denen wir verzweifeln, damit wir ihm vertrauen. Er führt uns in Situationen, in denen wir hilflos sind, damit wir allein bei ihm um Hilfe suchen. Aber genauso führt er uns auch in Situationen, in denen es uns gut geht und wir glücklich sind, damit wir gestärkt werden, erfrischt werden und bereit sind für die nächste Situation, die Gott uns führt. Und zu dem Zweck nämlich hin, dass wir Christusähnlicher werden. Das ist das Ziel, das Gott mit uns vorhat. Und lasst uns Gott für diese Gnade danken, die wir hier gesehen haben, und genauso mit David zusammen Gott preisen und sagen: Gelobt sei der Herr, wie in 1. Samuel 25, Vers 39. Amen.